Vor der Predigt hören wir noch den Predigttext vorgelesen. Das ist Evangelium von Lukas 24, die Verse 44 bis 53. Dann sagte er zu ihnen: Als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in den Psalmen über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es geschrieben, erklärte er ihnen, der versprochene Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschehen ist, und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Darauf führte Jesus sie aus der Stadt hinaus nach Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, entfernte er sich von ihnen und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber warfen sich vor ihn nieder. Dann kehrten sie voller Freude nach Jerusalem zurück. Sie verbrachten ihre ganze Zeit im Tempel und priesen Gott.
Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben ja am Donnerstag etwas gefeiert, oder? Den Christi Himmelfahrt, obwohl es hier in Deutschland ja immer Vatertag heißt. Und deswegen hatte ich auch überlegt, ja, suchst du mal einen Text, auch wenn es nicht auf Sonntag fällt, aber suchst du einen Text aus, der dazu passt. Den Text haben wir eben gerade gehört und wir wissen und wir lesen das auch in verschiedenen Stellen. Nach der Auferstehung erscheint Jesus seinen Jüngern und Jüngerinnen mehrfach an vielen verschiedenen Orten. Nach dem Entsetzen über seinen grausamen Tod denken die Jünger eigentlich zuerst, jetzt ist alles vorbei. Alles war umsonst. Und jetzt, als sie ihn wiedersehen, schöpfen sie neue Hoffnung. Jetzt ist er wieder da. Jetzt geht es richtig los, haben sie vielleicht gedacht. Jetzt übernimmt er wirklich die Macht. Wenn er sogar den Tod besiegt hat, dann wird er jetzt die Macht übernehmen. Aber auch diese Zeit endet. Und genau hier, Entschuldigung, setzt unser Text ein. Aber diesmal ist es anders. Auch wenn Jesus erneut von ihnen genommen wird, ist es für die Jünger ganz anders. Die Jünger wussten nach diesem Erlebnis, dass sie jetzt nicht mehr alleine sind. Obwohl nach Jesu Tod ihre Hoffnung zuerst völlig entwichen war, war sie nun neu erwacht. Sie wussten nun genau, er ist zwar jetzt nicht mehr bei uns, aber er ist nicht tot. Er lebt und jetzt verstehen wir, was er uns immer gesagt hat. Er ist im Himmel und damit jederzeit bei uns. Und ich finde diesen einen Satz so gut, im Spanischen wird er sogar noch etwas deutlicher, wo steht, er half ihnen, die Schrift zu verstehen. Im Spanischen steht, er öffnete ihnen den Verstand. Und das ist für mich eine Beruhigung, weil wenn ich manchmal irgendwas nicht verstehe, dann weiß ich, okay, Gott muss mir meinen Verstand erstmal öffnen, damit ich überhaupt was kapiere. Also von daher, deswegen gefällt mir das sehr. Die Kraft, die wir bekommen werden, kommt direkt aus dem Himmel, die uns hilft, die Aufgaben zu erfüllen, die wir von ihm aufgetragen bekommen. Und deshalb ist auch dieser Abschied ganz anders, als man es erwarten würde. Wir haben gestern, und ein bisschen was ist noch davon da, wir haben gestern einen Abschiedsgottesdienst gefeiert. Wir haben Abschied genommen von Fredes und da gab es Tränen, da gab es Schmerz, auch zum Teil Ratlosigkeit. Aber hier in diesem Text lesen wir kein Traurigsein, kein Überlegen, was passiert jetzt, Was wird aus uns geschehen? Jetzt ist Jesus schon wieder von uns gegangen. Aber nein, diesmal ganz anders. Sie sehen zwar Jesus nicht mehr, wissen aber, er ist immer noch da. Und deswegen feiern wir bis heute noch Christi Himmelfahrt. Er ist weg und trotzdem sind wir nicht allein. Er ist fern und doch ist er ganz nah. Aber trotzdem frage ich mich, können wir diese Wirklichkeit, diese Nähe erleben? Sind wir in der Lage, Gott wirklich zu erfahren? Hat er Platz in unserem Leben? Viele Menschen sind Skeptiker und gehen davon aus, dass Gott in dieser Welt nicht wirklich vorkommt. Dass es einfach nur irgendetwas ist, was die Menschen brauchen, um zu überleben. Und so haben wir in dieser Welt uns eingerichtet, als ob es Gott nicht gäbe. Vieles um uns herum wird so gelebt, als seien wir nur auf uns alleine gestellt. Und in einer Hinsicht ist es sogar richtig. Weil wir müssen so leben, dass wir auch unsere eigene Verantwortung im Leben übernehmen. Wir können sie nicht einfach auf jemanden anderes abwälzen, auch nicht auf Gott. Wir sind von Gott mit Vernunft und Willen ausgestattet worden, also dürfen wir, also müssen wir diese Gabe auch einsetzen. Gott will, dass wir planen, entscheiden und gestalten. Die schulische und elterliche Erziehung eines Kindes soll ja auch mit dazu dienen, aus diesem Kind eine mündige Person zu machen, dass er dann selber Entscheidungen treffen kann. Und es ist ein Zeichen eines mündigen Glaubens, wenn Menschen selber auch überlegen, was aus ihrem Leben wird. Es ist klug, für die Zukunft vorzusorgen, auch als Christ. Auch als Christ ist es wichtig zu überlegen, was aus mir werden soll. Welche Richtung ich einschlage und nicht alles nur der Fürsorge Gottes zu überlassen. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, sehr herausfordernd an. Aber Eigenverantwortung und Gottvertrauen gehören zusammen. Bei Krankheiten suchen wir Ärzte auf und dürfen gleichzeitig vertrauensvoll uns an Gott wenden. Wir schlagen nicht die Errungenschaften und Möglichkeiten der modernen Medizin aus. Und natürlich wissen wir, dass Gott auch heute Wunder vollbringen kann und Wunder vollbringt. Aber Gott hat den Menschen auch die Weisheit gegeben, die Kraft gegeben, den Verstand gegeben, um sich durch die Menschen zu zeigen. Wenn jemand vom Krebs durch die Medizin geheilt wird, ist es nicht trotzdem ein Wunder Gottes? Ist es nicht trotzdem ein Wunder, dass er den Menschen diese Weisheit gegeben hat, um sie einzusetzen? Gott hat uns den Verstand gegeben und uns gleichzeitig in eine Beziehung mit ihm zusammengestellt. Beides, die eigene Verantwortung und der Glaube, gehören zum Menschsein dazu. Und genau diese Grundhaltung lehrt uns die Himmelfahrtsgeschichte. Im Glauben gehören Aktivität und Passivität, Weltanschauung, Weltgestaltung und Frömmigkeit eng zusammen. Himmelfahrt zeigt uns, wie zwei ganz unterschiedliche Dinge sich gegenseitig ergänzen und erst zusammen das Ganze bilden, nämlich Gottes Schöpfung. Himmelfahrt heißt, Jesus geht von der sichtbaren in die unsichtbare Wirklichkeit über. Jesus war, als er auf der Erde war, ein sehr bedeutender Mensch für die Jünger. Nun aber verstehen sie, er gehört völlig an die Seite Gottes. Gott gibt ihm Anteil an seiner Weltregierung. Und deshalb fallen die Jünger, wie wir es gehört haben beim Text, fallen die Jünger nieder und beten den gerade in den Himmel emporgehobenen Jesus an. Jesus, der uns Gott so gezeigt hat, wie er wirklich ist, geht nun für diese sichtbare Welt in die unsichtbare über. Und für uns ist es oft nicht einfach, das auszuhalten, weil wir würden es lieber fühlen und sehen und anfassen können. Aber die Jünger sind auch zum Teil irritiert, weil diese Veränderung, diese sichtbare Veränderung, die sie im Leben erfahren wollen, noch nicht da ist. Am Anfang der Apostelgeschichte, die schreibt ja auch Lukas, erfahren wir das. Die Jünger möchten diese Gottesherrschaft sichtbar erfahren. Sie ersehnen das Reich Gottes herbei, in dem Gerechtigkeit, Friede und Freude herrscht. Und ich muss sagen, wir sind noch, glaube ich, ein bisschen weit davon entfernt. Es ist noch nicht geprägt davon. Waldemar hat es eben gerade schon gesagt, gerade in dieser Woche kommen diese Nachrichten, die Meldungen von Angriffen und Gegenangriffen zwischen Israeliten und Palästinenser. Und Obama hat einmal gesagt, wenn ich morgens aufwache, spreche ich mit dem Herrn und bitte ihm, mir die Kraft zu geben, das Richtige für unser Land und seine Menschen zu tun. Abends spreche ich mit ihm, bitte ihm um Vergebung für meine Sünden und dass er nach meiner Familie und den Amerikanern schaut und dass er mich zum Werkzeug seines Willens macht. Ich sage diese Gebete und hoffe, dass sie beantwortet werden. Ich weiß aber, dass ich dafür etwas opfern und arbeiten muss. Und das ist ein Ausdruck, dass wir wirklich auch Eigenverantwortung haben und trotzdem gleichzeitig abhängig von Gott sind. Ich habe einen Satz von Martin Luther gelesen zum Himmelfahrt, zu einer Predigt, die er gehalten hat für Himmelfahrt. Und ich zitiere es wirklich so, wie er es spricht. Also gut, er hat damals bestimmt Lateinisch gesprochen, aber ich zitiere das so in seinem Deutsch. Da er Jesus auf Erden war, war er uns fern. Nun er uns ferne ist, ist er uns nah. Als Jesus also auf Erde lebte und ein Mensch war, wie jeder andere auch, da sagt Luther, da war Jesus uns fern. Und jetzt, wo er in den Himmel aufgefahren ist, da ist er uns wirklich nah. Ich habe ja schon vorhin gefragt, ob wir dies auch wirklich erfahren können, dass er uns nahe ist. Und die Frage ist auch, wo können wir diese Nähe Gottes erfahren? Ist es so, dass wir Gott nur erfahren, wenn es uns gut geht? Manche Menschen denken ja, ja, damals, als Jesus auf Erde lebte, seine Jünger bei ihm waren, da war er dem Mensch eigentlich nah. Da konnten die Leute direkte Erfahrungen mit ihm machen. Sie konnten mit ihm reden, sie hörten seine Predigten, sie sahen seine Taten, seine Wunder. Wenn ich damals dabei gewesen wäre, dann würde ich auch glauben können. Das habe ich persönlich schon von vielen Leuten gehört und ich gestehe, ich wäre auch gerne dabei gewesen, um das so von Angesicht zu sehen. Aber die meisten von uns sind trotzdem manchmal so, ist das wirklich so? Ich denke mal, jeder von euch war schon mal in einer Tropfsteinhöhle. Oder denke ich mal zumindest. Ich war auch schon in mehreren. Und in Spanien habe ich mal eine besucht, die heißt La Gruta de las Maravillas. Also frei übersetzt von mir, die Höhle der Wunder. Ich hatte Fotos von dieser Höhle gesehen, die ist in der Nähe von Sevilla, und war beeindruckt, was ich da für Fotos gesehen habe. Also Dinge, die ja natürlich gewachsen sein sollen, zumindest so ist es ja in den Tropfsteinhöhlen, die Stalagniten und keine Ahnung, wie die anderen heißen mehr, schon zu lange her, dass ich da war. Und diese Fotos sahen für mich aus wie bearbeitet mit Photoshop, so um die Besucher anzulocken. Und ich habe gesagt, also die Sachen, die man da so sieht, die von selbst entstanden sein sollen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also bin ich natürlich hingefahren, um mich auch wirklich davon zu überzeugen. Und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt. Auf einem der Fotos sah mal ein Spiegelei. Wirklich, also du hast das Foto gesehen und du hast sogar verschiedene Farbkonturen gehabt, sodass du wirklich ein Spiegelei erkannt hast. Und ich habe gedacht, das muss ja bearbeitet worden sein. Aber nein, als ich da war, war das wirklich so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich jemand mit einem Hammer und Meißel das bearbeitet hat, weil ich glaube, sowas zerbricht dann sofort. Und so kann ich mir natürlich auch Menschen vorstellen, die, wenn sie in der Bibel lesen, dann sagen, naja, das geschrieben kann vieles sein. Aber wenn ich das nicht wirklich erlebe, und deswegen öffnet auch Jesus seinen Jüngern den Verstand, damit sie das verstehen. Und natürlich müssen auch wir das so sehen, dass Gott uns wirklich nahe ist. Zwei Wirklichkeiten durchdringen sich. eine sichtbare und eine unsichtbare. Gott ist eben da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und nicht nur dann, wenn es mir gut geht. Gottes Frieden kommt in meinem Leben vielleicht gerade dann, wenn es mir nicht so gut geht. Gottes Frieden kommt vielleicht in meinem Leben dann, wenn es mir körperlich schlecht geht oder wenn es mir finanziell schlecht geht. Es gehört zu den großartigsten Erfahrungen des christlichen Glaubens, dass ich Gott eben nicht nur erfahren kann oder muss, wenn ich oben auf bin, sondern auch wenn ich unten bin. Ich muss es aber zulassen, ihn erfahren zu können. Und das zeigt uns auch diese Geschichte. Die Jünger hatten Jesus schon einmal verloren und waren am Boden niedergeschlagen. Jetzt geht er wieder und sie feiern es. Am Ende unseres Textes steht, dass Jesus mit seinen Jüngern dorthin geht, wo seine ganze Leidensgeschichte begonnen hat. Von Bethanien am Rande des Ölbergs war er vor einigen Wochen auf dem Esel Richtung Jerusalem eingezogen. Und dorthin geht er jetzt zurück und legt zum Abschied nochmal die Hände zum Segen seiner Jünger auf. Als Jesus seine Kraft auf die Jünger legt, wird er von ihnen genommen. Eigentlich auch ein bisschen komisch, ne? Da bist du mit jemandem im Gespräch, sage ich jetzt, und auf einmal ist er weg. Also ich weiß nicht, wie ich da reagiert hätte. Gottes Herrlichkeit offenbart sich aber hier den Jüngern. Und da beten die Jünger Jesu an. Und anschließend kehren sie nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Also das ist für mich der Wahnsinn. Sie verlieren ihren besten Freund und die kehren mit großer Freude zurück und sind immer wieder im Tempel und loben Gott dafür. Am Ölberg zur Himmelfahrt berühren sich Himmel und Erde. Ab dem Moment fängt eine neue Geschichte zwischen Gott und der Menschheit an. Die Nahtstelle zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren wird ein Teil des Lebens. Diese Ereignisse können wir nicht nur an solchen Orten wie an dem Ölberg oder an heiligen und besonderen Orten sehen, sondern es trifft sowas überall in unserem alltäglichen Leben. Und am Ende haben wir eine doppelte Aussicht. Zum einen segnet Jesus seine Jünger und ein Segen ist nicht irgendein frommer, schneller, dahergesprochener Wunsch, sondern im Segen durchstößt Jesus die Grenze zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren. Auch wenn ich es nicht zeigen kann, bin ich doch umgeben und geschützt von Gottes Nähe und Fürsorge. Im Segen umgibt mich Gott mit seiner fürsorgenden Nähe. Und so sprechen wir das ja auch am Ende jedes einzelnen Gottesdienstes. Und meistens sprechen wir den Segen, den Gott schon dem Mose gegeben hat, damit sein Volk unter diesem Segen steht. Und wenn wir nach dem Gottesdienst uns unter den Segen stellen, gehen wir gesegnet in die Woche hinein und dieser Segen begleitet uns über die ganze Woche. Ich darf wissen, auch ich in meinem vielleicht ganz kleinen, unscheinbaren Welt bin Gott so wichtig, dass er mich segnet und er mir nahe ist. Und zum anderen haben die Jünger ja auch noch die Verheißung Jesu im Ohr, dass sie mit einer Kraft aus der Höhe ausgestattet werden, damit sie seine Zeugen sein können. Wir Christen sind allen Veränderungen und Herausforderungen genauso ausgesetzt wie alle anderen Menschen auch. Gerade jetzt in der Pandemie erleben wir das. Wir sitzen ja auch hier alle mit Maske. Also ich jetzt nicht, aber ich sitze auch nicht. Doch gerade auch in solchen Situationen können wir diese Kraft Gottes erleben, weil er hat uns diese Kraft zugesagt. Eine Kraft aus einer unsichtbaren Dimension. Und dadurch können wir das auch ganz anders ertragen. Dadurch können wir uns trotzdem auch in solchen Situationen freuen. Inmitten von Not und Schmerz, aber auch inmitten der Freude und Glück gilt nämlich die Verheißung Jesu. Wir werden ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt, erst jetzt, wo Jesus fern von uns ist, ist er uns im Geist nämlich ganz nah. Wenn Jesus auf der Erde geblieben wäre, dann wäre vielleicht der Geist Gottes nicht gekommen. Und wir könnten zwar über die Medien heutzutage ihn zwar sehen, aber Jesus könnte nicht gleichzeitig an allen Orten sein, wie er jetzt ist. Der Glaube ist nichts Altmodisches. Im Glauben denken sich nicht Himmel und Erde als getrennte Räume. Ich weiß, der Raum Gottes umgibt mich, ich kann nicht aus dem Einflussbereich Gottes herausfallen. Egal, was um mich herum ist, egal, was passiert, ich kann nicht aus seinem Einflussbereich herausfallen, sondern ich rechne mit dem unsichtbaren Gott. Und das ist seit Christi Himmelfahrt eben möglich. Deswegen sollten wir diesen Tag auch mit großer Freude feiern. Nicht als das, was diese Gesellschaft es gemacht hat. Ich habe mal einen Bericht gelesen, ich meine, jetzt die letzten 2 Jahre ging es ja nicht, aber davor habe ich mal gelesen, dass die meisten, die sich, wie es so schön heißt, die Kante gegeben haben an diesem Tag, waren sowieso keine Väter, sondern junge Leute, die den Tag genutzt haben, der frei war, um dann mit dem Bollerwagen irgendwo hinzugehen. Aber das ist ja nicht Christi Himmelfahrt. In Spanien zum Beispiel ist es kein Feiertag. Da gibt es ja extra einen Vatertag. Das ist der 19. März, San José, St. Josef. Aber deswegen, wir als Christen, wenn wir genau wissen, was an diesem Tag geschehen ist und seitdem diesen Segen auch täglich erfahren können, sollten der Gesellschaft eben zeigen, was dieser Tag wirklich ist. Dass Jesus gegangen ist, aber eben ganz nah bei uns ist. Ich sagte ja eingangs, das ist ein untypischer Abschied eigentlich. Keine Traurigkeit, keine Tränen, sondern Freude pur bei den Jüngern. Die Jünger wussten, ab jetzt wird uns Jesus näher sein als je zuvor. Und auch wir sollten das wirklich dann so mit einer Fröhlichkeit leben, auch tagtäglich. Tagtäglich in Gemeinschaft mit Gott und in der Gewissheit, dass obwohl Gott fern ist, obwohl Jesus gegangen ist und wir ihn nicht wirklich sehen können, ist er uns ganz, ganz nah. Und das ist das, was wir auch machen sollten, um andere Leute anzustecken. Nicht mit dem Virus, sondern mit der Freude Gottes. Und das können wir machen, wenn wir das auch so leben und spüren. Und auch wenn es uns schlecht geht, dass wir trotzdem Freude haben, weil wir wissen, wir sind gesegnet von Gott. Tagtäglich steht sein Segen über uns, weil der Heilige Geist zu uns gekommen ist, nachdem Jesu gegangen ist, um täglich bei uns zu sein. Der Herr helfe uns dabei, dass wir das wirklich auch so leben können und so zeigen können, um auch den Menschen, die keine Hoffnung haben, diese Hoffnung übermitteln zu können. Der Herr segne uns. Amen.